Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Arina Sabalenka gewinnt die US Open 2024. In einem über weite Strecken hochklassigen, teils faszinierenden Match gewinnt sie im Finale gegen Jessica Pegula mit 7:5 und 7:5. Es ist ihr dritter Grand Slam-Titel. Sie ist die Titelträgerin, die drei der letzten acht Grand Slams gewonnen hat. Sie ist die erste Spielerin seit Angelique Kerber, die beide Hartplatz-Grand Slams in einem Jahr gewinnt. Und sie ist die jetzt etablierte große Gegenspielerin von Iga Świątek. Das wussten wir wahrscheinlich vorher schon, jetzt wissen wir es auf alle Fälle. Herzlich willkommen zu unserer Finalrückschau von Chip and Charge auf das US Open Finale der Frauen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist mir immer ein bisschen blöd, wenn man das so mit James-Bond-Filmen vergleicht, aber sie ist so ein bisschen die Antagonistin jetzt zu Iga Świątek, oder? Also wir haben immer gesagt, wir haben so ein bisschen Big Four vielleicht, aber die beiden haben sich schon sehr abgesetzt und das auf unterschiedlichen Belägen. Man vergisst vielleicht im September immer so ein bisschen, wie dominant Iga Świątek auf Sand ist, aber was hier Arina Sabalenka in den letzten Wochen gemacht hat, das ist schon mehr als beeindruckend und sie ist im Moment die beste Hartplatzspielerin der Welt.
Ist sie. Und sie ist natürlich kein Bösewicht.
Nein.
Sondern sie ist eben wirklich die beste Hardcourt-Spielerin. Und wie Świątek hat sie sich jetzt eingereiht in die, naja, müsste man mal gucken, 10, 15 besten Spielerinnen des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, das können wir festhalten. Sie wird auch in die berühmte oder berüchtigte Hall of Fame gehen. Davon können wir jetzt auch schon ausgehen. Und sie hat jetzt einen Lauf hingesetzt und erstmal vorläufig gekrönt, der nun auch schon zweieinhalb Jahre anhält, wo sie ja wirklich bei fast jedem Grand Slam Turnier mindestens ins Halbfinale kommt. Wimbledon war sie verletzt, bei den French Open hatte sie den Magenvirus, da hat sie es dann nicht geschafft, hatte sie gegen Mira Andreeva verloren, davon ab fast immer ins Halbfinale gekommen. Jetzt auf den Hardcourts, zumindest bei den Grand Slams, noch nicht außerhalb, aber zumindest bei den Grand Slams wirklich dominant gespielt und eben, Gegenspielerin von Świątek kann man auf jeden Fall sagen. Die beiden haben zusammen 8 Grand-Slam-Turniere. Das ist sehr beeindruckend. Die werden zusammen wahrscheinlich auch eher 15 Grand-Slam-Turniere oder so am Ende haben. Und ja, beeindruckende Leistung von Sabalenka und vor allem beeindruckende Karrierephase über die letzten 2,5 Jahre.
34:9 ist ihre Bilanz jetzt, 35:9 ist ihre Bilanz auf Hartplatz in den letzten 52 Wochen. Sie hat sich nachweislich als die Spielerin durchgesetzt, die jetzt die stärkste Spielerin der Welt ist auf diesem Hartplatz. Und das nach einem enorm turbulenten Jahr. Und das können wir ja einfach nochmal bilanzieren. Sie hat die Australian Open gewonnen. Damals erst verliert sie beim Turnier in Brisbane 0-6-3-6 gegen Elena Rybakina, dreht den Spieß dann um, gewinnt die Australian Open. Dann in Miami erfolgt der Suizid ihres Ex-Freundes. Sie versucht dann am nächsten Tag zu spielen, gewinnt noch gegen Paula Badosa, verliert dann gegen Angelina Kalinina und dann hat sie irgendwann eine Pause nehmen müssen, weil ihre Schulter dicht gemacht hat. Sie hat dann im Interview mit dem Guardian gesagt, das war eine sehr, sehr nötige Pause, weil früher, als mein Vater gestorben ist vor 5 Jahren, da habe ich gedacht, durchspielen hilft mir auf jeden Fall, um mein Privatleben auch ein bisschen von meinem sportlichen Leben zu trennen. In diesem Fall hat es nicht geholfen. Sie hat eine Pause genommen, sie kam in Washington wieder und seitdem hat sie sich so langsam aber sicher in Form gespielt. Und in Cincinnati haben wir gesehen, zu was sie in der Lage ist, als sie ihren Gegnerinnen keinerlei Chancen gelassen hat. Ja, sie hat hier einen Satz verloren gegen Ekaterina Alexandrova. Ja, sie wurde heute enorm gefordert von Jessica Pegula. Sie wurde auch gefordert von Emma Navarro. Aber sie hat die Spielerinnen alle auf Distanz gehalten und selbst heute in einem extrem engen Match habe ich selten das Gefühl gehabt, dass Jessica Pegula das wirklich gewinnen könnte. Wir kommen gleich dann nochmal drauf auf das Match natürlich und wir werden durchgehen Satz für Satz. Aber nach so einem turbulenten Jahr mit 2 Grand Slams am Ende dazustehen und sich die Position der Nummer 2 aber sowas von manifestiert zu haben und diese Position der besten Hartplatzspielerin der Welt, das ist schon enorm.
Ja, also eben, ich würde immer sagen, beste Hardcourt-Spielerin bei den Grand Slams, weil Świątek doch so dominant in diesem Jahr außerhalb der Grand Slams auf Hartplätzen war. Das ist ja das Kuriose, wenn wir daran denken, wie sie häufig im Nahen Osten dominiert, wie sie das Sunshine Double dominiert, wie sie ja auch letztes Jahr die WTA-Finals gewonnen hat. Da sind die beiden eigentlich auf Hartplätzen auf Augenhöhe, obwohl das direkte Duell in diesem Sommer an Sabalenka ging und sie damit ja wirklich auch fast alle Hauptkonkurrentinnen in diesem Sommer geschlagen hat. Nur Rybakina nicht, aber die hatte halt einfach die Matches nicht erreicht, um gegen Sabalenka zu spielen. Und ja, es war ja wirklich ein Jahr, das so in mehreren Phasen stattgefunden hat. Du hast ja schon um die Australian Open rum beschrieben, was sehr dominant war. Und jetzt im Sommer hat sie sich reingespielt, reingekämpft. Der Sieg in Cincinnati war im Nachhinein sehr wichtig. Ich war noch ein bisschen skeptisch, wie viel Aussagekraft er wirklich hat. Jetzt ist ja das Spannende, dass sie dort im Finale auch schon Pegula geschlagen hat. Mhm. Also die beiden Spielerinnen von dort sind jetzt auch hier in New York die besten, die dominantesten Spielerinnen gewesen. Und ja, Sabalenka kann das ja mittlerweile eben wirklich unterstreichen durch mehrere Jahre an der Spitze, die jetzt auch nicht einfach nur ohne Probleme verlaufen sind. Wir denken dran, sie hatte erst so diesen Durchbruch vor Covid, hat sich dann aber teilweise sehr schwer getan in den großen Matches, hat dann eine Phase gehabt mit ihren Aufschlagsproblemen und hat sich jetzt einfach wirklich stabilisiert und ist bei den großen Turnieren da. Und ist, wie du gesagt hast, die Hauptkonkurrentin von Swiatek. Und ich glaube, jetzt müssen wir im Moment nicht mehr von einer großen 3, großen 4 reden. Jetzt sind es 2, die es dominieren.
Was ich sagen wollte noch ist, dass man feststellen kann, dass bei Arina Sabalenka dann auch noch eine spielerische Entwicklung in den letzten 12 Monaten stattgefunden hat, finde ich. Weil wir haben ja mal darüber gesprochen, ja, sie hat diese unnachahmliche Power und wir haben dieses Jahr bei den US Open wieder die Statistik gelernt, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit der Vorhand von Sabalenka die höchste ist unter Männern und Frauen in diesem kompletten Turnier gewesen. Aber ich finde, sie hat ihrem Spiel noch weitere Facetten hinzugefügt und ist jetzt unausrechenbarer. Früher war es wirklich hilft viel. Heute haben wir Stops gesehen, heute haben wir Slices gesehen. Sie hat unglaublich an Präzision gewonnen und lässt sich nicht mehr so erschüttern, finde ich, von singulären Ereignissen während eines Matches. Und da, finde ich, hat sie dann auch noch eine positive Entwicklung, was das Spielerische angeht, durchgemacht.
Und für mich waren heute 2 Faktoren entscheidend, dass sie das Match gewonnen hat. Das eine, dass sie immer wieder Zeitpunkte hatte, wo sie wirklich gut am Netz war. Sie zu Beginn des Matches, zu Ende des ersten Satzes, zu Ende des zweiten Satzes, da war sie wirklich richtig gut am Netz. Das war das eine. Und das andere war, wie sie immer und immer wieder aus der Defensive, weil wenn wir uns kurz die Taktik von Pegula angucken, flach durch die Mitte, vor die Füße von Sabalenka, keine Winkel geben, hat sie es immer wieder in entscheidenden Situationen geschafft, sich daraus zu befreien. Entweder durch einen direkten Winner hinten in die Ecke hinein oder aber indem sie die Defensive auf die Seite von Pegula verlagert hat durch einen nächsten wirklich beeindruckenden Angriffsschlag. Und das waren einfach 2 Aspekte, die heute sehr beeindruckend waren. Sonst hätte das Match auch gut und gerne an Pegula gehen können.
Dann lass uns doch mal durch das Match gehen. Wir sprechen natürlich gleich noch über Jessica Pegula und ihr Finale hier. Wir wussten, wir hatten die Erkenntnisse aus dem Finale in Cincinnati und wir wussten, Pegula braucht eine hohe Aufschlagsquote. Pegula braucht eine enorme Länge in ihren Schlägen. Sie hat selber gesagt, ich muss aggressiv spielen und ich habe das Spiel, um sie zu nerven. Was mir gefallen hat, gerade in diesem ersten Satz auch, dass Pegula wirklich eine ganze Menge versucht hat, um hier drin zu bleiben. Das war sehr mutig retourniert, was man sehr selten sieht von Gegnerinnen von Arina Sabalenka, dass Pegula beim zweiten Aufschlag auf der Linie stand und dass sie wirklich sich nicht hat zurückgedrängen lassen, sondern von Anfang an eigentlich Sabalenka auch die Message mitgeben wollte, ich lass mich hier von dir nicht durch die Gegend schubsen.
Ja, ich habe hier 3 große Blätter neben mir liegen. Man hört die wahrscheinlich auch ab und an rascheln. Da sind meine ganzen Notizen drauf. Schön auf dem Klemmbrett natürlich gemacht. Natürlich. Und natürlich, ne? Das lieben auch meine Schüler und Schülerinnen immer, wenn ich mit dem Klemmbrett komme. Auf jeden Fall, du hast schon angesprochen, die Returns waren wirklich richtig gut. Wir kommen gleich noch auf den Aufschlag von Pegula. Der war auch ein ziemlich entscheidender Faktor in diesem ersten Satz. Aber die Returns haben den Unterschied gemacht. Vor allem haben die den Unterschied gemacht, als sie dann 5-2 zwischendrin zurückgelegen hat. Und ich würde sagen, die Phase, die dann kam, von 5-2 Sabalenka bis zum 7-5 für Sabalenka, das war die beste Phase. Mhm. Das war von beiden auf sehr hohem Niveau gespielt. Es war so gewesen, dass Pegula bei 2-5 schnell 0-15 hinten gelegen hat und dann 4 richtig gute Aufschläge drin hatte und sich dann das Break geholt hat zum 5-4. Und da hat sie dann wirklich richtig, richtig gut retourniert in dem Spiel. Vor die Füße von Sabalenka. Sabalenka unglaublich unter Druck gesetzt, ist dann selber auf den nächsten Ball, den Sabalenka hier gegeben hat, draufgegangen. Und das war eine Pegula, die wir zwar schon gesehen haben, aber das war Pegula Maximum. Und das war super gespielt und das war jetzt auch kein großer Choke von Sabalenka, sondern das war Das war einfach Pegula, die das an sich gerissen hat.
Es war in der Zeit, was du gesagt hast, diese letzten fünf Spiele des ersten Satzes, das war Hochgeschwindigkeitstennis. Pegula ist jede Rallye mitgegangen. Sie hat nicht in irgendeiner Weise versucht, das Tempo rauszunehmen, sondern hat einfach mit draufgehalten. Und da haben wir zwischendurch wirklich famose Ballwechsel gesehen und wie sich Pegula das Break wieder zurückgeholt hat zum 5:5. Und dann die beiden Spiele zum 5:6 und 5:7. Ich meine, da hat Pegula erst nochmal 4 Satzbälle abgewehrt, bevor sie den 5. nicht mehr abwehren konnte. Aber wir haben gesehen, wie Pegula mithalten konnte. Und da müssen wir dann jetzt auch nochmal darüber sprechen, über Pegulas Aufschlag. Es gibt im 2. Satz gab es eine Situation, wo sie einen 2. als 1. gespielt hat, hinterher zu ihrer Box hochgeguckt hat und gesagt, ich habe gedacht, es wäre der 1. Aufschlag. Sie musste sich so konzentrieren, dass sie ihren 1. Aufschlag durchbringt, weil mit dem 2. war sie schon vor dem Schlag eigentlich in der Defensive. Und das war ein unglaublich wichtiges Thema. Sie hat am Ende, ich glaube, 68% erste Aufschläge reingebracht über dieses Match. 67% waren es. Das ist eine ordentliche Quote. Sie hätte wahrscheinlich 74-75% gebraucht, um den 2. Satz zu gewinnen.
Ja, also ich habe die Zahlen auch ein bisschen mitgeschrieben, um da halt die Übersicht zu behalten. Ja. Sie ist reingestartet mit knapp 80%. Mhm. Da waren wir Ende oder bei 5:5 im ersten Satz waren wir bei 74% und Sabalenka hatte 63% drin. Und warum ist das relevant? Aus zwei Gründen. Das eine ist, das hatte ESPN netterweise eingeblendet, Pegula hatte bis zum 5:6 nur 2 Minuten 30 im Schnitt gebraucht, um ihr Aufschlagspiel zu bestreiten. 4:30 waren es bei Sabalenka. Sabalenka war also diejenige, die unter Druck war. Und wo war sie unter Druck? Vor allem beim 2. Aufschlag. Also bis zum 5:5 hatten beide zusammen 4 von 20 Punkten hinter dem 2. Aufschlag gewonnen. Am Ende hat Sabalenka da den Unterschied gemacht, hat sich abgesetzt. Aber bis dahin, bis zum Ende des 1. Satzes, war das ein absolut entscheidender Faktor. Und sah lange so aus, als wenn der für Pegula Ausschlag sein könnte. Die hat es wirklich super gemacht. Bis zum 5:6 ist dann 15:30, 15:40 nach hinten gefallen und hat dann zwar die abgewehrt, die Breakbälle, aber hat da den ersten schon nicht mehr reinbekommen. Und hat dann ja auch einen Doppelfehler drin gehabt, ist dann, glaube ich, beim Satzball extrem schnell unter Druck geraten und das war das Problem für Pegula, dass da, das haben wir leider Ende des 2. Satzes auch nochmal gesehen, dass er da angefangen hat zu wackeln, der 1. Aufschlag. Bis dahin entscheidend, bis dahin der Grund, warum sie es geschafft hat, so schnell mit dem Aufschlag durchzukommen und warum sie eben nicht von dem 2. abhängig war im Gegensatz zu Sabalenka, aber da ist sie dann über den 2. Aufschlag gestolpert zum Ende des 1. Satzes.
Es ist sehr häufig in der Vergangenheit gewesen, dass bei solchen Matches, wo wir eine eigentlich ja klare Favoritin gegen eine Außenseiterin hatten, jetzt ist das hier in diesem Matchup nicht unbedingt so gewesen, dass nach einem sehr engen ersten Satz der 2. Satz dann eher schnell verläuft. Und es sah alles danach aus im 2. Satz, dass Jessica Pegula hier vielleicht würde sehr schnell die Segel streichen lassen müssen. Sie lag enorm schnell mit 0:3 zurück. Dann lag sie dann auch schon bei ihrem eigenen Aufschlagspiel wieder 30-40 zurück, hatte also Breakball gegen sich zum Doppelbreak, konnte diesen Aufschlag halten und dann hat sie sich hier wieder zurückgekämpft. Sie hat 5 Spiele in Folge gewonnen und das war die beste Phase von Jessica Pegula und da hatte sie Sabalenka, um mal in der Boxersprache zu bleiben, so ein bisschen in den Seilen.
Ja, war total spannend. Also du hast angesprochen, eben erst diese 3 schnell gewonnenen Spiele für Sabalenka. Das waren vom 40-40 bei 5:6 aus der Sicht von Pegula bis zum 3:0 für Sabalenka im 2. Satz 4:13 Punkte. Und die gingen schnell. Da war Sabalenka klar die bessere Spielerin. Aber hat es dann eben nicht geschafft, schon die Tür zuzumachen. Und dann ist ganz spannend, ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, wie ist denn dieser Breakball abgewehrt worden beim 0-3, 30-40. Das hat Pegula geschafft, indem sie mit Slice das Tempo geändert hat. Ja. Hat sie jetzt aber im Rest des Matches nicht so gut hinbekommen. Hier hat sie schon hinbekommen, hat dann Sabalenka zu einem Fehler gezwungen und hat dann eben wirklich angesetzt. Hat es geschafft, dass Sabalenka nicht häufig ans Netz gekommen ist. Hat selber 1-2 Spiele gehabt, die brillant waren, wo sie wirklich auf offensives Tennis gegangen ist, wo sie den Druck selber so hoch gehalten hat, dass Sabalenka gar nicht aus der Defensive rausgekommen ist. Und es ging dann ja auch sehr schnell. Das waren vielleicht 20 Minuten von 0-3 bis 5-3 und da war sie auf jeden Fall die bessere Spielerin.
Man muss ja, um Tempo verlagern zu können oder Tempo ein bisschen rausnehmen zu können, um mit dem Slice reagieren zu können, muss man das ja auch erstmal angeboten bekommen. Ne? Es ist ja schon so eine Sache, dass Sabalenka einem so ein bisschen das Spiel aus dem Schläger nimmt und die Entscheidungen für einen von Sabalenka getroffen werden. Das ist ja, was wir auch in den letzten Tagen gesagt haben, Sabalenka entscheidet selbst über Wohl und Wehe eines Matches. In den allermeisten Fällen. Hier gab es Momente, wo sie in der zweiten Position war, wo Pegula selber mal das Spiel bestimmen konnte. Aber diese Situationen gab es halt sehr, sehr selten.
Ja, es waren eigentlich beschränkt auf die Spiele 3-3 bis 3-5 aus der Sicht von Sabalenka. Da hat sie es geschafft, eben wirklich, oder nee, sagen wir lieber von 2-3, 40-40 bis zum 5-3. Da hat sie eine Phase gehabt, die waren 10 Minuten, da war Pegula komplett in der Offensive. Das ist nicht ihr natürliches Tennis, aber hier hat sie es geschafft. Hier hat sie dann wirklich Angriffe die Linie entlang geschafft, die waren super tief. Die haben Sabalenka unter Druck gesetzt, die haben selber dafür gesorgt, dass Pegula in guten Positionen ans Netz gekommen ist. Übers Match ist ihr das nicht gelungen, da war sie klar die zweitbeste Spielerin am Netz. Und sie war, wenn wir jetzt aufs Match schauen, wahrscheinlich über 25 Minuten oder so die bessere Spielerin und über den Rest war schon Sabalenka. Darum hat sie am Ende auch zu Recht gewonnen. Und Sabalenka entscheidet selber und baut enormen Druck auf, aber sie ist jetzt keine nur Hau drauf Spielerin. Mhm. Das ist präzise, das ist lang und die Länge war heute wieder mal beeindruckend. Das ist konzentriert. Da waren natürlich mehr Fehler drin als bei der Gegnerin, aber es war jetzt auf keinen Fall so, dass sie hier nur wildes Harakiri-Tennis gespielt hätte.
Nee, das wollte ich auch nochmal sagen, das habe ich ja auch nicht gesagt. Also sie ist ja, das ist ja, was ich meine, die Entwicklung, die Sabalenka genommen hat. Das ist nicht mehr nur Harakiri-Tennis, das ist präzises, langes Grundlinien-Tennis. Und ich möchte jetzt auch einmal gerade sagen, was Sabalenka zwischen dem 4-5 und dem 7-5 gemacht hat dann, das war Champions-like. Und das ist etwas, da konnte Pegula nicht mehr viel gegen machen. Das war dann fast fehlerfrei von Sabalenka und das war einer Championess würdig. Das war unglaublich gut.
Ja, das Einzige, was Pegula noch anders hätte machen können, der erste Aufschlag hätte kommen müssen im letzten Spiel. Aber ich glaube, da war allen schon klar, in welche Richtung das geht. Das Entscheidende war halt die Phase von 3-5, wo es durchaus so aussah, als wenn der Satz komplett gegen Sabalenka laufen könnte. So wie es ja zum Beispiel letztes Jahr auch gegen Coco Gauff passiert ist, wo sie ja auch schon mit Satz und Break geführt hat, den zweiten dann abgegeben hat und dem dritten dann nicht mehr wirklich eine Chance hatte. Und das hat sie hier umdrehen können. Und dann hat sie wirklich fehlerloses Angriffstennis gespielt, wo sie die Entscheidung gesucht hat und kaum Fehler gemacht hat. Und das Einzige eben wirklich, was Pegula hätte machen können, erste Aufschläge rein. Aber das haben wir im ersten Satz gesehen, in wirklich engen Phasen ist er nicht gekommen.
7-5 heißt es am Ende eines wirklich faszinierenden Finals für Aryna Sabalenka gegen Jessica Pegula. Dritter Grand Slam-Titel innerhalb der letzten 8 Grand Slams für Aryna Sabalenka, die sowohl das Turnier am Jahresanfang gewonnen hat, die Australian Open, als auch jetzt das am Jahresende. Wir haben nach dem Wimbledon-Finale über Jasmine Paolini gesprochen und darüber gesprochen, na, vielleicht wird sie diese Chance nicht nochmal bekommen, ein Grand Slam-Finale zu bestreiten. Wir wissen es nicht. Bei Pegula, die jetzt auch schon 30 Jahre alt ist, wissen wir es auch nicht. Ich glaube allerdings, dass sie das Spiel und vielleicht auch die Klasse hat, um nochmal ein, zweimal vielleicht anzuklopfen. Aber vielleicht war die Chance nicht viel größer als dieses Jahr.
Ja, ein, zweimal, ne? Ist realistisch. Ja. Weil bei dem Spiel, was sie hat, sehe ich jetzt nicht, dass sie das noch mit 38 oder so durchzieht. Mhm. Ich glaube, es muss in den nächsten 2 Jahren passieren. Auf Sand wird sie keine Chance haben. Heißt, da bleiben ihr 6 Turniere, wenn wir jetzt mal 2 Jahre nehmen. Und dann müsste sie halt hoffen, dass sie da nicht auf Sabalenka trifft. Ich glaube, die ist am Ende dann doch zu gut. Gegen alle anderen hätte sie wahrscheinlich eine Chance. Aber also die Chance, dass sie wirklich einen Grand Slam Titel holt, ist wahrscheinlich 10% oder so. Und doch glaube ich, dass sie jetzt schon zufrieden auf die Karriere gucken kann mit dem, was sie hier erreicht hat in den letzten 2 Wochen.
Das glaube ich auch. Trotzdem, sie hat ja einen kompetitiven Charakter. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt sagt, hier, das war für mich okay und deswegen kann ich jetzt nächstes Jahr zurücktreten oder so. Sie will ja diese Turniere gewinnen und wie sie sich an ihrem eigenen Schopf dann aus dieser Krise Anfang des Jahres dann auch rausgekämpft hat. Das ist ja auch mehr als beeindruckend und vor allen Dingen ihr amerikanischer Halbplatzsommer war jetzt mehr als beeindruckend. Ich bin jetzt gespannt, was sie beim Asien-Swing machen wird und dann zum Jahresende hin machen wird. Aber das war schon enorm gut und sie ist da einfach wieder auf der Bildfläche aufgetaucht und vielleicht gehörte sie ich sag mal, im März, April schon so ein kleines bisschen zu den Vergessenen. Und jetzt ist die halt wieder drin und ist jetzt auf Platz 3 der Weltrangliste. Darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, sie hat ja auch noch die WTA-Finals aus dem letzten Jahr in ihrer Weltranglistenposition drin. Das ist vielleicht ein Turnier, was sie gewinnen kann. Da haben wir gesehen, dass Sabalenka da häufig nicht in Topform kommt. Jetzt war Świątek im letzten Jahr besonders gut, aber wir müssen erstmal gucken, passen der die Bedingungen in Riad am Ende? Also das könnte ich mir als Möglichkeit vorstellen. Vielleicht auch nochmal richtig schnelle Australian Open als Möglichkeit. Das Ding ist, ich glaube, sie ist ja so komplett aufgestellt, sie wird auch noch eine Karriere nach dem Tennis haben. Jetzt nicht einfach wegen ihrem Hintergrund, sondern einfach wegen ihrer Art. Ich meine, die Geschichte da, wo sie, welcher Kitchenok-Schwester war jetzt nochmal im Doppelfinale?
Ludmilla.
Ludmilla, wo sie ihr jetzt hier, das hast du auch gesehen, ne? Wo sie ihr den Strauß Blumen geschickt hat. Nach dem Finale, denn anscheinend wollte Kitchenok jetzt in der zweiten Woche eigentlich ihren Trainer heiraten oder ihren, nee, nicht ihren Trainer, sondern ihren Freund heiraten, ihren der Trainer von Ostapenko ist.
Von Ostapenko, genau.
Genau, und das hat nicht geklappt, also hatte ihr Pegula gestern Abend einen Blumenstrauß aufs Hotel zukommen lassen und ihr zum Titel gratuliert und gesagt, naja, mit der Hochzeit klappt's auch bald, also das, so ist Pegula, glaube ich, und daher Pegula wird wahrscheinlich irgendwann mal Chefin der WTA werden. Da gehe ich wirklich ziemlich fest von aus. Also die hat eine Karriere vor sich. Trotzdem ist sie wahrscheinlich ehrgeizig genug, dass sie es noch probieren wird. Und wenn es halt in 2 Jahren nicht geklappt hat, dann glaube ich, ist das für sie auch okay.
Es war auf jeden Fall allerbeste Unterhaltung, die uns Jessica Pegula und Arina Sabalenka hier geboten haben. Das war das Finale. Jessica Pegula verliert gegen Arina Sabalenka mit 5-7 und 5-7. Sabalenka damit zum dritten Mal Grand Slam Champion. Und sie hat ja auch schon 2 Doppel-Grand Slams gewonnen. Also sie ist jetzt 5-malige Grand Slam Championess. Bloß hier
genau
nicht,
wie Świątek.
Genau, bloß hier nicht verrechnen und niemandem auf die Füße treten, der sagt, hier Doppel-Grand Slams sind genauso wichtig wie Einzel-Grand Slams. Das sind am Ende auch Titel. Wo wir gerade beim Doppel sind, da haben nämlich heute Max Purcell und Jordan Thompson ihren ersten Titel, ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel gewonnen im Finale gegen Kevin Kravitz und Tim Pütz. Und man muss sagen, dass Kevin Kravitz und Tim Pütz hier die zweitbeste Doppelpaarung an diesem Abend war. 6-4, 7-6 heißt es am Ende für Purcell Thompson, die bei 5-3 im zweiten Satz schon Matchball, 2 Matchbälle hatten, ehe Kravitz und Pütz dann nochmal was umgedreht haben. Aber im Tiebreak waren dann Purcell und Thompson dann die besseren. Tim Pütz hatte einen gruseligen ersten Satz, das muss man sagen. Er war sehr tight, wie die Amerikaner sagen, und hat nicht wirklich viel getroffen. Im zweiten Satz war es deutlich ausgeglichen, aber am Ende haben die Australier wirklich verdient gewonnen.
Gut, ich habe davon jetzt ehrlicherweise nicht so viel gesehen. Also da verlasse ich mich und wir uns alle auf dich, aber wir wissen, du hast da wirklich auch ein Auge drauf gehabt. Und was mir so ein bisschen geblieben ist, ist nach dem Match, wie dieses Gespräch zwischen Pütz und ich weiß nicht mehr, wer es von den, Purcell war es, von den Australiern. Mhm. Und da war irgendwie so eine schöne, lockere Stimmung zwischen den beiden. Also ich glaube, Pütz konnte das für sich einordnen und hat sich dann auch für Purcell gefreut. Und ich glaube, ist ja auch alt genug und war auch generell immer ein Typ, der einschätzen konnte, was dort um ihn rum passiert. Wir haben ja auch ein paar Mal mit ihm beim Davis Cup zum Beispiel gesprochen. Das ist einer, ich glaube, der hat sehr schnell raus. Okay, so ist die Situation, das ist passiert, das passt auch für mich und ist bitter für die beiden. Und trotzdem, glaube ich, können sie damit umgehen, dass sie die Zweitbesten waren.
Ja, glaube ich auch. Ich meine, sie haben jetzt endlich ein Grand-Slam-Finale erreicht. Sie hatten sich vielleicht dann auch schon ein kleines bisschen mehr versprochen von dieser Doppelpaarung in den letzten 1,75 Jahren. Haben ja im ersten halben Jahr letztes Jahr relativ wenig zusammengespielt, dadurch, dass beide Vater geworden sind im Laufe des letzten Jahres und dann erst angegriffen. Und dann gab es nicht unbedingt immer die allerbesten Ergebnisse. Jetzt waren sie im Finale, haben dann auch im Sky-Interview schon zu Paul Häuser gesagt, dass sie 2025 auch auf jeden Fall weiter zusammenspielen werden. Und dann haben sie 4 Möglichkeiten natürlich wieder, die Grand Slams zu gewinnen, und sie werden in Turin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann auch bei den ATP-Finals dabei sein. Lass uns noch einen kurzen Blick auf morgen werfen. Da würde ich gerne noch eine Geschichte aufgreifen, die ich heute bekommen habe auf Twitter. Es ist so, dass wir sehr wenig Feedback bekommen. Also keine Ahnung warum, wir freuen uns immer über Feedback, wir kriegen relativ wenig Feedback. Deswegen hat mich heute die Nachricht, die ich bekommen habe oder die wir heute bekommen haben auf Twitter, so ein kleines bisschen beschäftigt. Es ging darum, dass wir gestern im Podcast gesagt haben, oder ich glaube, du hast es im Podcast gesagt, dass Jannik Sinner, ich hatte gefragt, gibt es ein Sternchen dran, wenn Jannik Sinner das Grand Slam gewinnt morgen, wegen seiner positiven Dopingtests in Miami und der anschließenden Untersuchung und des anschließenden Freispruchs dann ja auch von der ITIF. WTA, ob das ein Sternchen da geben will, sollte er das machen. Und da hast du dann gesagt, sinngemäß, ja, er ist ja offiziell quasi freigesprochen worden oder auch von den Experten ist er freigesprochen worden, deswegen ist es ein Freispruch. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die WADA noch vorbehalten, Einspruch oder Widerspruch zu erheben, weil die WADA ist ein anderes Medium. In Tennis sorgt die ITIA dafür, für die Dopingtests etc. Und das wäre journalistisch unsauber gewesen, was wir dort gemacht hätten gestern. Und in diesem Fall würde ich das gerne nochmal klarstellen. Wir haben gesagt, dass die WADA sich vorbehalten hat, hier nochmal Widerspruch zu erheben. Und trotzdem glaube ich nicht, wenn morgen Jannik Sinner dieses Turnier gewinnen sollte, dass es in irgendeiner Weise Konsequenzen geben wird, sollte die WADA dann nochmal Einspruch erheben.
Also erstmal garantiert kam das von mir. Mhm. Ich bin ja auch derjenige, der hier ab und an mal einfach einen raushaut. Vor allem seitdem ich nicht mehr wirklich im Journalismus arbeite. Das kann man aber sagen. Ich bin irgendwann aus dem Journalismus ausgestiegen. Arbeite jetzt in einem ganz anderen Bereich. Natürlich, ich habe Journalismus studiert. Ich habe lange da drin gearbeitet. Das wird immer ein Teil von mir und meiner Persönlichkeit bleiben. Trotzdem ist ein Podcast ja auch eine gewisse Abwägung zwischen Information und Entertainment. Also wenn wir jetzt hier nur wenn wir nur informieren und nur analysieren würden, und das ist ja auch die Rolle, die ich hier über die 10 Jahre oder so eingenommen habe, ich glaube, dann wird es irgendwann ein bisschen langweilig werden. Und natürlich steht hier noch im Raum, dass es einen Einspruch geben könnte. Es könnte ja in der Theorie sogar noch einen Einspruch von Sinners Seite geben, wenn ich das richtig verstehe. Aber das war ja auch eine Frage, die jetzt nicht zur großen Analyse gemeint war, sondern es war ein, hey, gib uns mal eine kurze Einschätzung und natürlich könnt ihr alle, die uns zuhören, anderer Meinung sein und könnt auch noch einen anderen Kontext dazu setzen, aber hau doch mal einen raus, Philipp, sag doch mal so ein bisschen, wie siehst du die Sache? Und ich habe dann ja auch, wenn ich mich jetzt recht erinnere, gesagt, naja, wäre ein French Open oder Wimbledon, würde ich skeptischer sehen. Mhm, genau. Jetzt glaube ich, müssen wir als Tennis-Öffentlichkeit akzeptieren, dass er freigesprochen worden ist. Und klar, es könnte noch den Einspruch geben. Und wir hatten ja bei der Auslosungsforscher auch darüber gesprochen. Du hast es auch kritischer gesehen als ich. Ich nehme es ihm jetzt mal als Geschichte ab, auch wenn ich generell eine große Skepsis gegenüber dem Profisport habe, was Doping angeht. Aber ich muss auch sagen, dass ich mir in den letzten Jahren gemerkt habe, boah, wahrscheinlich sind so viele gedopt im Profisport oder dopen in Anführungszeichen so knapp dran, dass es da sehr, sehr schwer ist, wirklich Unterschiede zu machen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen bei ihm, er kam immer sehr authentisch und sehr glaubwürdig rüber. Und ich glaube, deswegen haben es ihm viele übler genommen, als wenn es jetzt jemand anderem passiert wäre oder wenn das jetzt jemand anders gemacht hätte. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass da auch noch ein gewisser Ärger nachklingt. Und wir waren da auch nicht komplett derselben Meinung bei der Auslosungsvorschau gewesen. Und um es eben jetzt mal abzurunden, das Format hier ist nicht ein reines Informationsformat, auch nicht ein rein journalistisches Format, sondern das soll so ein bisschen von allen Richtungen zusammenbringen, ohne alles komplett abdecken zu können. Also es ist kein reines Entertainment, aber auch kein reiner faktenbasierter Journalismus, sondern es ist eine Mischung aus beiden. Und in dem Kontext würde ich die Aussage von, ich glaube, sie war ja heute Morgen, mal sehen.
Ja, wir haben heute Nacht aufgenommen. Nee, heute Morgen haben wir aufgenommen, 9 Uhr. Ja, da waren wir sowieso nicht so richtig zurechnungsfähig. Auf jeden Fall wollten wir das jedenfalls klarstellen und es ist tatsächlich so, wir bekommen sehr wenig Feedback und ich würde mich zwischendurch tatsächlich ein bisschen mehr freuen, wenn mehr Feedback käme. Es ist so, dass manchmal das Gefühl da ist, wir senden in den luftleeren Raum und wir sehen Hörerzahlen und wie viele Podcast-Downloads wir haben. Und das ist in den letzten Jahren mehr geworden. Und trotzdem ist auch in diesem Turnier wieder so ein kleines bisschen der Zweifel gewachsen bei mir. Und das ist jetzt eine ganz persönliche Note. Wofür mache ich das eigentlich? Und da würde ich mir tatsächlich dann auch mal gerne auch mit Widerspruch ein bisschen mehr Feedback wünschen. Auch das zu dieser Geschichte. Und wir werten uns als kundige Beobachter dieses Sports. Ich möchte nicht sagen Experten dieses Sports, auch wenn ich die letzten 11 Jahre kaum etwas anderes gemacht habe als Tennis gucken. Und trotzdem gibt es auch zwischendurch mal Orte, wo man sagen kann, hey, das hat mir gut gefallen, eure Meinung, oder hey, damit bin ich nicht unbedingt eure Meinung. Und das wäre eine schöne Geschichte. Dein Tipp für morgen? Jetzt, heute schon?
Ja, für in 17 Stunden? 19 Stunden. Naja, 19 Stunden. Ich will Fritz sagen, weil ich glaube, dass er eine Chance hat. Aber am Ende spielt Sinner wahrscheinlich seinen Stiefel irgendwie in vier relativ engen Sätzen runter.
Ich hätte auch Sinner in vier gesagt, das wollte ich nochmal gerade sagen, wie sehr und wie nüchtern Sinner diese gesamte Geschichte rund um das Doping wegmoderiert hat. Auf was für eine fast schon Beamtenart und Weise. Das hat meinen Respekt tatsächlich, weil ich glaube, bei fast jedem anderen Spieler, wenn das passiert wäre jetzt vor einer Woche, da wäre so manche Journalistenschaft ziemlich draufgegangen. Und Sinner hat es eigentlich sehr souverän wegmoderiert, wenn man so alleine nur die Transkripte von den Pressekonferenzen sieht.
Naja, vor allem, wenn man auch sieht, welche Vorarbeit er geleistet hat, durch die Art, wie er vorher Pressekonferenzen gegeben hat. Also positiv, eben Journalistinnen sind auch nur Menschen und er ist immer relativ freundlich zuvorkommen. Jetzt nicht der interessanteste Typ, aber fast jeder in der Spitze der Herren oder Spitze der Damen hätte da sicherlich mehr auf den Deckel bekommen. Und er spricht natürlich ziemlich gut Englisch. Das hätte jetzt vielleicht anderen im Wege gestanden. Und er hat das professionell gemacht. Und eben, ich glaube, es ist am Ende fast, das war besagtes Klemmbrett. Es ist am Ende wahrscheinlich wirklich eine Glaubensfrage, ob man ihm jetzt folgt in der Argumentation oder ob man ihm nicht folgt.
Philipp muss jetzt zu einer musikalischen Veranstaltung noch. Deswegen ist dieser Podcast am Ende. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram, Blue Sky oder Threads. Blue Sky, Threads und Twitter gibt es den gleichen Inhalt. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun per PayPal und per Steady. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Morgen das letzte Mal Chip and Charge zu den US Open mit unserer Bilanz dieses Turniers und einer etwas wackelnden 2-, das alles aber morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.